Pastor Frank sagt es ja bereits, ich bin Tore und das ist meine fantastische Frau Gabi. Und danke schön. Und ich bin heute Morgen hier, weil meine Hoffnung ist, dass du ermutigter... Moment. Ja, vielleicht dachte er, ich bin kleiner, als ich aussehe. Who knows? Mein Wunsch für dich heute Morgen ist, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubt ihr das? Ich glaube, das wird geschehen. Genau das wird passieren heute Morgen. Meine Güte. Ihr seht gut aus. Ihr seht gut aus. Es ist gut, euch zu sehen. Ich glaube, ihr seid schon ein bisschen müde geworden heute Morgen. Das Lied war so toll und alle haben gedacht, meine Güte, es ist gut so zu hören. Aber wisst ihr, das Wort Gottes kommt niemals leer zurück. Es braucht immer ein Amen, um es aufzunehmen im Herzen. Du kannst auch irgendwie etwas, moderner sein und einfach so sagen, jawohl oder ja oder yes oder okay, das ist cool, was auch immer. Aber du wirst sehen, wenn das Wort Gottes zu dir kommt, es in dein Herz reißt, etwas in dir tut. Wenn du möchtest, dass es dort bleibt und sein Werk tut, sag einfach Amen. Amen. Ah, ich sehe schon, ihr Lieben, alles wieder in Ordnung. Ihr seid am Start. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die Einladung. Auch wenn es wirklich eine große Ehre ist und du sagst, wir sind Freunde, aber dennoch hast du mich eingeladen, Ramona, lieber Frank. Und für uns ist es einfach großartig, ins schöne Koblenz zu kommen und zu sehen, was Gott hier tut. Und Gott ist mächtig am Start, oder? Und ich war heute Morgen in euren Kinderräumen und dachte, die nehme ich mit. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich nehme sie mit. Das ist wirklich der absolute Hammer, was Gott da macht. Das ist fantastisch. Wie gut ist es, gute Kinderräume zu haben? Weil... Ja, es ist für die Eltern, es ist so ein gutes Gefühl. Sie kommen hierher, sie empfangen das Wort Gottes, sie sind in Gottes Gegenwart und sie wissen, ihre Liebsten, ja, ihnen geht's gut. Das ist ein wichtiger Gedanke, oder? Stell dir vor, du würdest die ganze Zeit Gedanken machen, was ist mit ihnen? Fallen sie vielleicht in die Spalte oder greifen in die Steckdose oder was auch immer, werden auf eine Art inspiriert, wie du das gar nicht willst. Aber wenn du weißt, alles ist gut, die Umgebung ist gut, alles ist richtig lichtvoll, durchflutet und so weiter, sauber und ordentlich, wie gut ist das? Meine Güte, ich bewundere an Ramona und Frank ihr Durchhaltevermögen. Und viele, viele Leute denken, meine Güte, Durchhaltevermögen, ist das eine Qualifikation, über die man sprechen sollte? Heute Morgen in Lukas Kapitel 8 habe ich gelesen, dass der Same mit den vier unterschiedlichen Feldern, die dort beschrieben werden. Und es gibt ein Feld, was fruchtbar ist. Wisst ihr, welches es ist? Es ist das Feld, was durchhält. Der ist fruchtbar, der durchhält. Und ich glaube, ihr werdet fruchtbar sein, weil ihr durchhaltet. Das ist der Unterschied zu allen drei anderen Feldern. Ob es der Weg ist, ob es die Dornen sind oder ob es die Steine sind. Am Ende gewinnt, wer durchhält. Und ich bin davon überzeugt, das Beste kommt noch. Ihr auch? Amen? Amen? Habt ihr einen Applaus für die beiden? Come on. Come on, ich würde gerne heute predigen, ich darf heute predigen über einen eurer Werte, oder so nennt ihr das in diesem Jahr, es sind Großzügigkeit, Freude und Mitgefühl und ich denke, es wird hauptsächlich wohl um Großzügigkeit im weitesten Sinne gehen und ich bin eingeladen, um über ein Thema zu predigen und das ist immer gut, wenn ich einen Auftrag bekomme, dann ist die Frage so viel leichter, weil meine Frage ist, wenn ich wohin hingehe, dann will ich ja hilfreich sein. Und wie kann ich hilfreich sein, indem ich etwas tue, was jemand bestellt, oder? Und nicht einfach irgendwas. Und heute predige ich über das Thema, kontrolliere dein Geld. Kontrolliere dein Geld. Sag mal zu deinem Nachbarn, kontrolliere dein Geld mit richtig viel Autorität. Oder man könnte in den Zeiten wie heute richtig investieren. Richtig investieren. Und es ist eine Predigt über Geld und wir alle empfinden Geld wahrscheinlich als ein sehr intimes Thema. Ich meine, so allgemein darüber zu reden, das machen wir alle. Also generell hat jeder zu wenig und die anderen zu viel. Und es wäre aber gut, mehr zu haben, aber als Christen nicht zu viel, zumindest nicht die anderen mehr als ich. Und wenn wir dann vielleicht noch persönlicher sprechen über das, was wir haben, also was unser Gehalt ist, dann wird es schon fast so, als ob wir die Schlafzimmertür öffnen und Leuten gestatten, in das Heiligste unseres Lebens hineinzuschauen. Und daran merken wir, was für eine Kraft, was für eine Faszination von Geld ausgeht. Und viele denken, das gehört nicht ins Haus Gottes. Man sollte im Haus Gottes nicht darüber reden, weil das Thema Geld ist sehr schillernd. Es ist auf der einen Seite ist es sehr intim, auf der anderen Seite ist es sehr kraftvoll. Und wenn man es nicht hat, ist es auch schambesetzt. Irgendwie, man will auch nicht, dass man das andere mitbekommt, dass man es nicht hat. Auf der anderen Seite will man so darüber reden, dass wenn man welches hat, dass der andere das nicht merkt, aber irgendwie doch. Also ihr merkt, das ist sehr knifflig, die Angelegenheit mit dem Geld. Und ich bin erstaunt, immer wieder und immer wieder. Warum werde ich eingeladen zu dem Thema? Es ist schon so ein Spezialthema von mir. Und ich sag das deswegen heute Morgen, weil, wie soll ich sagen, wenn du möchtest, dass Heilung in deine Kirche kommt, dann lädst du jemanden ein, der einen riesigen Heilungsdienst hat und schon mal Menschen geheilt hat in der Kraft Jesu, weil der hat Erfahrung über dieses Thema. Und wenn du, egal welches Thema du einlädst, wenn du jemanden über Ehe, dann lädst du jemanden ein, der eine gute Ehe hat und lässt ihn darüber reden, der viele Krisen durchgegangen ist, weil der weiß, wie man mit Krisen umgeht. Und ich denke, dass ich heute Morgen über Geld spreche, liegt auch daran, dass ich über Geld eine Menge Erfahrung habe. Und zwar gute Erfahrungen, positive Erfahrungen. Und ich aus meinem Leben heraus erzählen kann, dass Geld ein wichtiges Thema, ein geistliches wichtiges Thema ist. Und ihr müsst wissen, es ist erstaunlich, in der Bibel wird 500 Mal über Gebet gesprochen. 500 Mal über Gebet und Gebet. Wer würde sagen, Gebet gehört nicht in die Kirche? 500 Mal über Glauben, aber 2000 Mal über das Thema Geld. Es ist so ein wichtiges Thema. Es deutet die Bibel, die Schrift deutet uns darauf hin und sagt, schau genau hin. Und ein Problem von uns Christen ist, wir unterschätzen das und gucken auf andere Dinge. Seht mal, Geld ist, manche Christen sagen, Geld ist nicht wichtig. Ich will dir beweisen, dass es nicht stimmt. Geh mal zu McDonald's, bestell dort ein Menü und sag, der Herr segne dich. Ich bin total gespannt, wie viele von euch mit einem Menü rauskommen. Und das ist eine alltägliche Situation. Geld ist einfach etwas, was, ob wir das nun zugeben oder nicht, eine Rolle spielt in unserem Leben. Und zwar eine absolute Schlüsselrolle. Wir versuchen es vielleicht, es an den Rand unseres Lebens zu trennen, weil wir irgendwie, manche denken, es ist schmutzig. Also, wenn ich nicht drüber nachdenke, werde ich nicht schmutzig. Das ist nicht die Wahrheit. Ich behandle trotzdem Geld weiterhin, wie ich es eben behandle. Ich gucke nur nicht hin. Ist es nicht ein Fehler, ein Thema, was wichtig ist, am Rand zu halten, wegzugucken und zu hoffen, es wird schon. Das ist oft, was wir machen, oder? Wir gucken nicht hin und denken, es wird sich schon von alleine regeln. Weil wir glauben ja an unseren Herrn Jesus. Weil wir haben ja unseren Herrn Jesus bei uns in unserem Leben. Aber seht mal, die Bibel sagt trotzdem, dass wir beten sollen. Sie sagt trotzdem, dass wir glauben sollen. Sie sagt trotzdem, dass wir das Abendmahl nehmen. Sie sagt trotzdem, dass wir fasten. Sie sagt trotzdem, dass wir bestimmte Dinge tun. Und wir tun sie. Weil wir wissen, dass unser Herr uns so viele Dinge in seinem Wort hinterlässt über bestimmte Themen, weil wir Verantwortung darin nehmen sollen und so auch für Geld. Habt ihr das heute Morgen? Seid ihr noch da? Oder ist es in Koblenz ganz anders mit dem Geld? Es kann ja sein. Also, wer weiß. Ich bin natürlich noch nicht überall gewesen. Und weißt du, so viele Leute, gerade wenn sie zu wenig haben, das Beste, was du tun kannst, wenn du zu wenig hast, wenn du arm bist, darf ich dieses Wort mal in den Mund nehmen, wenn du arm bist, ist, dass du, oder was das Beste, was du tun kannst gegen Armut, ist, dass du selber nicht arm bist. Das ist das Beste, was du tun kannst dagegen. Wenn du dich beschwerst darüber, dass es immer weniger wird, ist das allererste, dass du dir Gedanken machst, wie ist es eigentlich in meinem Leben. Und hier ist die gute Botschaft. Die Bibel sagt so viel darüber. Und Gott hat für dich einen Plan, auch im finanziellen Bereich. Er möchte, dass du erfolgreich dein Leben in finanziellen Dingen meisterst. Kannst du dir das vorstellen? Gott ist nicht dagegen, dass du Geld hast. Gott ist auch nicht sauer, wenn du Geld hast und wenn du es ausgibst für etwas. Aber er möchte, dass wir anfangen, uns darum zu kümmern. Deswegen richtig investieren und es kontrollieren. Wir kontrollieren das Geld, was uns anvertraut ist. Und heute Morgen möchte ich nicht sprechen über, sagen wir mal, ja, es gibt eine Menge gute Tipps. Und es ist Wahnsinn, was du mittlerweile in Podcasts alles hören kannst, über Finanzen und über Investieren, über all diese Dinge. Du kannst dir Apps holen, ich empfehle das alles. Wenn du keinen Überblick hast, weil du so viele Konten hast und Karten hast und Kreditkarten hast und was auch immer hast, hol dir so eine App und lass dir helfen dabei, stell ein Budget auf. All diese Dinge sind gut und richtig und wichtig. Und du wirst sehen, es wird dich segnen. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen, sondern ich möchte sozusagen unter dieses Thema untertauchen, unter diese Tools und Tricks und Werkzeuge, die es gibt, die alle gut sind und wertvoll sind, möchte ich sagen, da gibt es eine geistliche Dimension und die müssen wir entdecken und kennen und entsprechend handeln und dort hinein glauben. Habt ihr das? Seid ihr noch bei mir? Also heute Morgen geht es nicht um irgendeine App, eine Finanzguru-App. Ich habe die selbst, die ist cool. Die macht Folgendes, die ruft alle Konten ab und sagt dir dann unterm Strich, ob du Geld hast oder nicht. Das ist eine gute Idee für manche von uns, oder? Wenn du es nicht so im Blick hast und du denkst, könnte noch, ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich darum kümmert oder kümmern lässt. Okay, ich würde gerne lesen mit euch heute Morgen aus Lukas 16, 1 bis 13. Und zwar aus der Luther 2017. Ich liebe Luther und Luther wurde ja 2017 noch einmal neu übersetzt, wahrscheinlich wegen dem 500-jährigen Jubiläum. Und ich liebe es manchmal einfach auch ein bisschen episch. Here we go. Er sprach aber zu den Jüngern, also Jesus sprach zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Eine sehr provozierende Geschichte, oder? Durchaus, die Jesus hier erzählt. Und es braucht Auslegung, es braucht Kontext und es braucht Offenbarung. Es braucht Offenbarung in diesen Dingen. Hier geht es um einen Verwalter. Jesus erzählt diese Geschichte. Niemand anderes als Jesus erzählt diese Geschichte, okay? Das ist nicht irgendeine Story, die irgendwo aus dem Alten Testament herausgekramt worden ist, sondern das ist eine Geschichte, die Jesus selbst sagt. Und erzählt von diesem Verwalter. Und er sagt, hier ist ein Verwalter und ein Verwalter ist für nichts anderes gut, als es seinem Eigentümer recht zu machen. Er handelt im Auftrag seines Eigentümers. Und zwar im Sinne seines Eigentümers, im Traum seines Eigentümers, im Namen seines Eigentümers, in der Autorität seines Eigentümers, mit den Ressourcen seines Eigentümers. Und dieser Verwalter, der hat ein Problem. Er hört davon, dass er abgesetzt werden soll. Und jetzt die meisten Bibeln übersetzen, weil er ein Betrüger ist, weil er betrügerisch handelt. Und das ist der Grund, warum ich Luther 2017 genommen habe. Hier steht nicht betrügerisch, sondern hier steht verschwenderisch. Ist nicht ganz dasselbe. Manche würden sagen, doch, doch. Das ist eine zulässige Interpretation, aber vielleicht auch nicht. Weil es ist sehr merkwürdig, was hier vorgeht. Es ist sehr merkwürdig, was hier vorgeht. Weil es wird ihm ja vorgeworfen, dass er verschwenderisch ist. Und dann lässt er die Schuldner kommen und sagt zu ihnen, nimm deinen Schuldschein und ersetz die Summe, die da draufsteht, gegen eine niedrigere Summe, die du uns schuldig bist. Das ist doch unglaublich, oder? Also wenn irgendwas Verschwendung ist, dann das. Also das ist ja mal total heftig, was hier passiert. Erstaunlicherweise gefällt das aber seinem Herrn. Das ist total abgefahren. Der Höhepunkt der Provokation hier ist, und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. What? Da passiert etwas in der Geschichte, eine Dynamik, wo wir wirklich sagen müssen, das ist sehr überraschend. Und wir merken, da ist eine Ökonomie oder ein Denken hinter, was wir wahrscheinlich nicht 100% begreifen. Und der Herr, der hier genannt wird, ist nicht der Herr Jesus. Denn seht mal, in der gesamten Geschichte ist der Herr nie als Jesus betitelt, sondern Jesus spricht als Jesus. Das ist also der Herr in der Geschichte, der von dem erzählt wird, von dem Jesus selbst erzählt. Der Herr in dieser Geschichte ist jetzt plötzlich zufrieden mit seinem Verwalter. Das ist ziemlich verwirrend. Der war vorher verschwenderisch, wollte ihn absetzen. Jetzt ist er noch verschwenderischer und jetzt lobt er ihn. Wir wissen nicht, ob er ihn immer noch absetzen will. Aber er sagt über diesen ungerechten Verwalter, das war klug. Er hat klug gehandelt. Er hat klüger gehandelt. Und es ist so häufig, was uns Christen passiert, muss man oft sagen, die sagen, sie glauben an Jesus, dass wir, und das spricht es hier an, die Kinder des Lichts, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Eine krasse Aussage. In Bezug auf Geld, Finanzen. Das ist eine harte Aussage, oder? Und das steht hier, das ist das, was er sagt. Das ist das, was ich vorhin sagte. Oft ist es so, wozu brauchen wir Geld? Wir haben den Herrn. Nochmal, mach den Test. Geh zu Starbucks, bestell dir 10 Stück und sag dann, ich brauche nur den Herrn. Und dann schauen wir mal, wie viele von den Kaffees du bekommst. Oder sag am Ende des Monats zu deinem Vermieter, der Herr segne dich. Ich bete für dich. Der Herr wird es dir vergelten. Geh raus zum Rhein, halte deine Angel rein. Der erste Fisch, den du bekommst, du wirst die 1000 Euro da drin finden. So nach Jesus, mit Petrus. Du kannst es probieren. Aber ich würde sagen, es wird dich lehren, dass es wichtig ist, dass du verstehst, dass du eine Verantwortung hast mit deinem Geld. Dass das, was dir anvertraut ist, dass es etwas ist, was du verwalten sollst, verwalten musst. Du bist der Verwalter von einem Eigentümer, dem es eigentlich gehört. Und ich würde euch gerne heute nur vier Punkte mitgeben aus dieser Geschichte, die wir hier haben, über den Umgang mit Geld. Und mein Ziel ist es nicht, viele Christen denken, die ganze Bibel ist voller ethischer Urteile über Geld, über Menschen, die Geld haben, nach dem Motto, du hast Geld, du bist böse. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben diese Sicht oft deswegen, weil die Dinge am meisten zitiert werden von den Leuten, die am wenigsten Geld haben. Aber wenn du die Bibel anschaust, sie ist so voller sehr praktischer Hinweise, Verantwortungen, Verknüpfungen mit der geistlichen Welt, was den Umgang mit Geld betrifft. Wir lesen das häufig nicht, weil wir vielleicht überfordert sind oder weil wir denken, dass das schon von alleine irgendwie wird. Aber das stimmt nicht. Sondern wir haben Verantwortung und diese Verantwortung, weil wir eben Verantwortung haben, weil wir Verwalter sind, müssen wir diese Verantwortung übernehmen. Seid ihr bei mir? Und ich habe 4 Punkte mit euch, würde ich mit euch gerne teilen. Und ich sage sie vorher schon mal, weil ich kenne meinen Predigt-Style, das kann manchmal eskalieren schon bei Punkt 1. Und dann ist es irgendwie 20 Uhr, kein Mensch sitzt hier mehr, ich bin noch fröhlich, alle anderen sind noch zu Hause. Und da wisst ihr schon mal die 4 Punkte, die ich besprechen würde, wenn ich zum Ende käme. 4 Dinge, die wir lernen können, die ich hier lernen kann. Das erste ist, wir sind nur, Anführungszeichen, Verwalter seines Geldes. Seines Geldes. Das muss uns immer wieder selbst wenn wir wenig haben, ist es immer noch sein Geld. Und das müssen wir verstehen. Es ist ein wichtiger Punkt, nicht zu unterschätzen. Nummer 2, seht ihr, am Scrollen kann man schon merken, wie lang der ist. Zweitens, Geld ist nicht der Zweck selbst, sondern verfolgt einen höheren Zweck. So viele Menschen schauen, leben, weil sie mehr Geld wollen. Geld ist der Zweck, Geld ist der Grund. Geld ist der Grund für ihr Arbeiten, Geld ist der Grund für ihr Streben, Geld ist der Grund für ihr Reden, Geld ist der Grund für alles, was sie tun. Aber die Bibel sagt uns, Geld ist nicht der Zweck, sondern es muss einem höheren Zweck dienen. Wenn wir das klar bekommen in unserem Herzen, das wird etwas auslösen, eine Revolution in uns, eine Sichtweise, die wir brauchen, die gesund ist. Seid ihr noch bei mir? Okay, Punkt 3. Geld zeigt uns, wie es um unsere Beziehung zu Gott wirklich steht. Das ist ein krasser Punkt. Also eine geistliche Verbindung mit Geld. Wir sagen, Geld hat auch nichts mit Gott. Oh ja, das hat es. Und auch mit unserer Beziehung und unser Umgang damit. Das ist Punkt 3. Freut euch drauf, wenn wir so weit kommen. Vierter Punkt. Entweder wir dienen dem Geld oder das Geld dient uns. Wir haben nur diese Wahl, nur schwarz oder weiß, das ist, was die Bibel sagt. Wir haben die Wahl, was wollen wir? Wollen wir dem Geld dienen oder soll das Geld uns dienen? Alright, das ist schon mal gut. Dann fangen wir aber erstmal mit Punkt 1 an, um ein bisschen ein paar Grundlagen zu legen und ich sag mal so eine Grundlage. Wir müssen verstehen, unser Geld ist gar nicht unser Geld. Und das müssen wir begreifen. Unser Geld ist gar nicht unser Geld, es gehört Gott. Und wir passen drauf auf, in seinem Sinne. Das heißt, wir müssen uns auch immer wieder klar machen, was ist sein Sinn dazu? Was ist seine Idee dazu? Und sein Sinn ist nicht, hallo, dass es weniger wird. Oder dass du nichts davon hast. Oder dass du dem hinterherjagst. Guck mal, Leute sagen so häufig, Geld ist kein Thema in meinem Leben. Und dann denken sie die ganze Zeit drüber nach. Geld kann eine wahnsinnige Macht sein, ob du zu viel hast oder zu wenig. Das Wichtige ist, Geld ist eigentlich nicht unseres. Psalm 24, Vers 1, ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Es ist so wichtig. Alles gehört Gott. Wir dürfen damit umgehen. Er gibt uns einen Auftrag und sagt, verwalte das, was ich euch gebe, was ich dir anvertraue. Das ist unser Job. Und das Erste, was passiert, und wir sehen das auch schon im 1. Mose, da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott sagt also, pass mal auf, ich mach dir einen Garten und alles, was da drin ist, steht dir zur Verfügung. Ist der Hammer, oder? Es ist wirklich viel. Er vertraut den Menschen richtig viel an. Er sagt, es gibt nur eine Einschränkung und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Von diesem Baum sollst du nicht essen. Er vertraut uns was an und dann was er dann tut, und er tut das die gesamte Bibel hindurch, und das ist der ultimative, er testet uns, ob wir das begriffen haben. Er testet, ob wir verstanden haben, dass wir Verwalter sind und er Eigentümer. Indem er sagt, alles könnt ihr machen, nur dieser eine Baum nicht. Es ist so interessant, was du machst, wenn du einen Knopf dahin hängst, rot und oben drüber ein Schild schreibst, nicht draufdrücken. Garantiert. Garantiert. Du, vielleicht denkst du, meine Güte, wie kann es sein, dass er uns testet? Ich meine, irgendwo hast du vielleicht schon mal gehört, dass Gott uns doch liebt. Und er auch will, dass wir in Beziehung mit ihm leben und ihn lieben. Und dann gibt es diesen Test. Den Test, ob wir wirklich ihm vertrauen. Von allem darfst du essen. Alles ist dein. Nur dieser eine Baum nicht, denn das wird eine Konsequenz haben. Die kannst du jetzt nicht überschauen. Vertrau mir. Und der Mensch sagt, nö. Also, schon ein bisschen typisch. Ehrlich gesagt, wir denken ja, Gott ist ein Automat. Ich muss nur das Richtige einzahlen, dann kommt das Richtige raus. Gott ist null interessiert daraus, dass du das Richtige tust, sondern vor allen Dingen ist er daran interessiert, was ist deine Beziehung zu ihm? Und er wird diese Beziehung nicht einfach nur so glaubend hinnehmen nach dem Motto, du sagst, dass du mir vertraust, du liest die Bibel, du gehst jeden Morgen jede Woche in sein Haus, das ist ja super. Sondern er wird uns helfen, unser eigenes Herz zu verstehen. Und wisst ihr, wie er das macht? Er testet unser Herz. Es ist der erste Test. Und was er hier testet, ist, er testet hier, mehr oder weniger testet er schon hier an dieser Stelle, ob wir bereit sind zu verstehen, wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer. Es gehört alles ihm, außer diese eine Sache, die dürfen wir nicht tun. Manche Leute, manche sagen jetzt, wenn ich meine Frau testen würde, die würde mich umbringen. Oder wenn ich meinen Mann testen würde. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ihr lieben Leute. Was passiert, wenn wir den Test Gottes nicht bestehen? Dann laufen wir eine Runde und dann kommt derselbe Test wieder. Und das macht Gott so lange, bis wir diesen Test bestehen. Und ob es 20 Mal ist, 100 Mal, manche von uns laufen schon einige Runden, ne? Und denken so, es wird irgendwie besser. Aber Gott besteht darauf, dass wir diesen Test bestehen. Damit wir unser Herz verändern. Damit wir verstehen, um was es ihm eigentlich geht. Wenn ich das Vertrauen meiner Frau verlieren würde und sie würde eine SMS lesen, wo drin steht, ein anderer Name als sie, Schatz, ich freue mich, dich irgendwie zu treffen in dem Hotel. Was meint ihr, wie oft würde dieser Test stattfinden? Ich glaube nicht mal 10 Mal. Unserem Partner würden wir nicht 10 Mal durch einen Test rasseln lassen und dann sagen, ich probiere es wieder. Gott probiert es mit uns so oft. Es ist unglaublich, weil Gott es wirklich, wirklich, wirklich will, dass wir es verstehen, dass wir es freiwillig tun. Wisst ihr, der Zehnte ist keine Gabe, sondern es ist ein Test. Gott prüft, ob wir verstanden haben, diese einfache Tatsache, dass wir Verwalter sind und nicht Eigentümer. Ihm gehört alles. Manche von uns tun sich so schwer mit diesem Thema, weil sie sagen, meine Güte, wie kann ich Gott so viel bringen, so viel schenken, so viel geben? Die Bibel sagt, es ist gar nicht so, dass wir ihm was schenken, sondern es ist so, dass ihm alles gehört und wir geben ihm oder wir bringen ihm einfach nur 10% zurück, den Rest dürfen wir behalten. Das ist, was die Bibel sagt. Und es ist eine Prüfung, ob wir es wirklich verstanden haben, wer Gott ist und wer Gott nicht ist und wer wir sind. Seid ihr noch da? Habt ihr mich noch ein bisschen lieb? Ich kann mir vorstellen, manche von euch sind am Zögern. Aber ich möchte euch wirklich sagen, du kommst daran nicht vorbei. Wenn du nicht verstehst, dass Gott ein Gott ist, der eine Beziehung zu uns haben will und dass er diese Beziehung prüft auf Mark und Bein ob du es wirklich in deinem Herzen meinst oder ob du nur irgendwas behauptest. Und, oder dich da herausargumentierst, theologisch. Das ist ja Gesetz und das kann ja gar nicht sein und hin und her. Dann übersiehst du, dass die gesamte Schrift nichts anderes berichtet als einem Gott. Seht mal, im Paradies steht ein Baum. Gott liebt uns. Und da steht da ein Baum. Und er fragt, bist du bereit, mir mehr zu vertrauen als diesem Baum? Und wenn das im Paradies so war, wie viel mehr ist es heute? Wie viel mehr dürfen wir heute wissen? Der Zehnte ist kein Gebot, sondern es ist ein Test, es ist eine Prüfung unseres Herzens. Steht Gott wirklich an erster Stelle? Steht Gott, ist wirklich Gott alles für uns? Oder bedeutet uns mein Besitz, meine Kontrolle eigentlich viel, viel mehr? Wenn wir den Test nicht bestehen, wiederholt sich der Test. Das habe ich gesagt. Aber es ist noch eine zweite Sache, eine Konsequenz, die aus Tests kommt. Es passiert etwas. Eine Konsequenz für den Alltag. Normalerweise. Ne? Und so ist es hier auch in dieser Geschichte in 1. Mose 3, 17. Da heißt es, und zum Mann sprach Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf der Erde, auf dem Felde essen. Gott spricht einen Fluch aus, nicht gegen uns, sondern gegen den Boden, gegen den Ackerboden. Und das ist Ackerboden, was hier steht. Kannst du es noch mal eine Sekunde? Genau. Was hier steht, der Acker, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Der Acker ist das, was uns Frucht bringt. Das ist, was uns Ertrag bringt. Wir sehen etwas und Ertrag kommt zurück. Es ist erstaunlich, wie schwierig das ist. Wie kompliziert das ist. Und wir alle kennen und wissen, wie kompliziert es ist, etwas zu ernten, etwas zu investieren und dann etwas zurückzubekommen. Und es ist interessant, dass die Bibel sagt, dass dieser Mechanismus, dieses, wir investieren etwas und bekommen etwas zurück, dass das verflucht ist, dass da etwas drin ist, was nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen kommen Unwetter, deswegen gibt es Dürreperioden, deswegen passieren Dinge. Versteht ihr, es läuft einfach nicht, wie es laufen soll. Plötzlich werde ich arbeitslos, ich werde entlassen. Dinge passieren und ich frage mich, woher kommt das? Und hier ist die Antwort. Da ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft auf dem Erwerb von Frucht, auf dem Erwerb von Arbeit, was gegen uns arbeitet. Und das nennt man Fluch. Und hier ist die gute Botschaft heute Morgen. Preis dem Herrn. Was Gott damals verflucht hat, was Gott hier verflucht hat. Seht mal, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Dornen und Disteln. Ich sag euch mal was, ich habe noch nie in meinem Leben Dornen und Disteln irgendwo hingesät. In unseren Garten und wir haben nur ein paar hundert Quadratmeter, ich glaube 200 maximal, wenn überhaupt. Aber ich sage dir, egal, wenn du nur einen Quadratmeter hast, Dornen und Disteln, irgendwann werden sie kommen. Und du fragst dich, woher sind sie, wo kommen die denn her? Die kommen von ganz alleine, nie eingeladen. Und du musst dich um sie kümmern und sie kommen und sprießen und sie, während nichts drumherum wächst, sie wachsen. Dein Rasen verdörrt, aber die Dornen und Disteln, sie gedeihen. Es ist wirklich unfassbar und wir sehen das. Und genau das ist diese geistliche Dimension, die hier passiert. Hier ist ein Fluch, eine übernatürliche Kraft und sie arbeitet gegen uns. Und viele sagen, das ist einfach die Art und Weise, wie das halt so ist. Du musst wissen, die Bibel sagt es nicht, so ist es nie geplant gewesen. Gott wollte das nicht. Es ist die Konsequenz aus dem, dass wir uns entschieden haben, wir vertrauen Gott weniger als uns selbst. Wir sagen, wir können es besser als Gott. Aber hier ist die gute Botschaft heute Morgen. Ich hoffe, bist du noch bei mir? Das Evangelium von Jesus Christus ist stärker. Das Evangelium von Jesus Christus ist gekommen, um diese Kraft, diese Flüche, die auf der Erde, auf unserem Leben, auf unserer Arbeit liegen, zu zerstören. Dafür ist Jesus gekommen. Auch um uns die Schuld zu vergeben, um uns neues Leben zu geben, um uns Heilung zu bringen. Aber auch, um die Flüche aufzuheben. Seht mal, Schaut doch mal, was hat Jesus getragen am Kreuz als Krone? Dornen. Die Dornen trug er ans Kreuz. Die Dornen, mit der Acker und die Arbeit unseres Lebens zerstört und verflucht wurde, er trug sie ans Kreuz. Er zerstört den Fluch, damit wir Segen haben können. Ist das nicht powerful? Ist das nicht eine gute Botschaft zu hören? Durch das Evangelium empfangen wir Segen, wird der Fluch des Ackers verwandelt in Segen für uns. Die Sache ist nur die, ihr Lieben, und das ist mit dem gesamten Evangelium so. Das Evangelium ist da, aber Gott bittet uns, dass wir es annehmen. Gott bittet es, dass wir uns anziehen. Gott bittet es uns, dass wir es akzeptieren. Gott bittet es, dass wir uns glauben, dass wir ihm glauben. Dass wir sagen, ja, das hast du getan. Und das will ich in Anspruch nehmen für mein Leben. Viele Menschen nehmen Teile vom Evangelium in Anspruch. Sie nehmen Vergebung in Anspruch, sie nehmen Heilung in Anspruch, sie nehmen Wiederherstellung in Anspruch. Aber sie nehmen nicht in Anspruch, dass Gott so viel mehr getan hat am Kreuz, dass er die Dornenkrone getragen hat, um Segen zu bringen in den Fluch unserer Arbeit. In den Fluch von dem, was ich vermehren soll. Gott hat uns berufen, zu multiplizieren. In jeglicher Art und Weise. Und da ist ein Fluch drin. Und Gott möchte, dass wir anfangen zu glauben, dass er diesen Fluch verwandelt in Segen. Habt ihr ein paar Bibelstellen? Seid ihr bei mir? Galater 3,13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er ist zum Fluch geworden. Das ist so wichtig. Oder Johannes 19, Vers 5. Dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Er trug es ans Kreuz, damit wir frei sind von dem Fluch, von den Konsequenzen, die wir uns selbst eingebrockt haben. Das ist die große Geschichte, die wir sehen. Dass unsere Verantwortung ist, wir müssen es im Glauben in Anspruch nehmen. Wir müssen es im Glauben an Anspruch nehmen. Wenn wir das tun, dann kommen wir zurück in unsere Berufung, was es bedeutet, wahrhaftiger Verwalter, treuer Verwalter zu sein und zu erleben, wie die Arbeit meiner Hände plötzlich Frucht trägt und nicht Disteln und Dornen. So viele Menschen erleben das. Genau das Gegenteil, weil sie unterschätzen, was Jesus am Kreuz getan hat. Wisst ihr, der Zehnte ist nicht gesetzlich. Es ist keine alttestamentliche Regelung, die im Neuen Testament abgeschafft worden ist. Es ist ein Prinzip Gottes. Es testet unsere Herzen. Es prüft, ob wir das verstanden haben. Es prüft unseren Glauben. Gott möchte sehen, haben wir das? Haben wir Vertrauen zu ihm? Und ich weiß, wie viele Menschen, wie viele Schritte es kostet, so viel zu geben im ersten Schritt, weil es irgendwie nie wirklich passt. Und du sagst dir immer, in 5 Monaten, wenn es das und das besser ist, wenn ich die Sache bezahlt habe. Und Gott kann ja nicht wollen, dass ich in Schulden und so weiter. Und ich schieb das so hinaus und baue mir so meine barmherzige eigene Theologie. Und wir übersehen, dass das nicht eine Kleinigkeit am Rande der Bibel ist, sondern dass wir hier im Zentrum des Evangeliums, mit dem Evangelium arbeiten und dass die Gnade Gottes in unser Leben hineinfließen will. Wenn wir bereit sind, sie auszulösen, sie freizusetzen in unserem eigenen Leben. Seht mal, wenn im Paradies ein Baum stand, wie viel mehr testet uns Gott heute mit dem Zehnten? Seid ihr noch da? Ich weiß nicht, ob ihr mich noch liebt, aber das ist mir im Augenblick ziemlich egal. Mein Gebet ist, dass dein Herz transformiert wird und dass du Gott glaubst und dass du dich entscheidest, heute zu sagen, oh man, vielleicht wehrst du dich noch und sagst dir, wie komme ich da raus? Du kannst dein sagen. Du kannst weiter leben, wie du bisher gelebt hast, in deiner eigenen Gerechtigkeit, mit deinen eigenen Erklärungen. Oder du kannst aufgeben, und das ist das Evangelium pur. Du gibst auf, tust, was Gott sagt, lässt die Gnade den Raum deines Mangels überfluten und siehst, was passiert. Punkt 2. Amen. Auch hinten. Amen. Ah, oh, diese Kirche besteht aus fantastischen Leuten, die hinten sitzen. Zweiter Punkt. Seid ihr bei mir? Zweiter Punkt. Guck mal, das ist schon enorm. Wo ist überhaupt meine Zeit? Gibt es Zeit irgendwo? Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, dann machen wir Schluss. Das war schon ein guter Punkt, oder? Im Ernst. Einen Punkt darf ich noch mal. Okay, einen Punkt mache ich noch. Mach ich klein. Ich will auch wirklich dienen, das ist ganz wichtig. Geld ist nicht der Zweck selbst, sondern verfolgt einen höheren Zweck. Das ist so wichtig, dass wir diese Perspektive bekommen. Die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, steht in Lukas Kapitel 16. Was kommt vor 16? Hohe Mathematik. 15. Awesome. Was für eine berühmte Geschichte oder welche drei berühmten Geschichten stehen in Lukas 15? Es ist das verlorene Schaf, der verlorene Pfennig und die verlorenen Brüder oder die verlorenen Söhne. Jetzt, hört gut zu, nur weil da 16 steht, ändert sich der Kontext null. Der Kontext ist der, Jesus erzählt diese drei Geschichten. Warum? Weil da sitzen Pharisäer, die sich aufregen über ihn. Dann fängt er an, diese Geschichten zu erzählen, um klarzumachen, um was geht es eigentlich. Nämlich um einen Gott, der verlorene Menschen sucht, bis er sie gefunden hat. Dass er alles investiert, damit das geschieht. Alles. Das verlorene Schaf, dieser Schäfer, der nicht aufgibt, bis er das eine gefunden hat von den 100, die 99 alleine lässt. Von der Witwe, die dieses einen Pfennig sucht, das ganze Haus durchsucht, bis sie es gefunden hat und dann eine Riesenparty schmeißt. Von dem verlorenen Sohn, der weggeht von seinem Vater, dann wieder zurückkommt voller Reue und der ihn empfängt. Von dem zweiten verlorenen Sohn auf dem Felde. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wir wissen, da ist ein Gott, der sucht wie verrückt. Das ist sein Herz, das ist seine Agenda, deswegen ist er hier am Start. Und das erzählt er diesen Pharisäern. Und dann kommt Kapitel 16 und irgendwie kommt eine neue Überschrift. Die steht da nicht im Griechischen, diese neue Überschrift. Da steht auch nicht Kapitel 16, sondern was dann kommt, ist diese Geschichte. Diese Geschichte. Sie kommt in dieser Geschichte. Diese Geschichte ist Teil von dem, was Jesus hier sagen will zu den Pharisäern. Und er sagt zu ihnen, jetzt hört mal gut zu. Es ist sogar so. Und dann fängt er an und er spricht über diesen Verwalter und er spricht von dieser Sache, von dieser einen Sache. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Er sagt, das Geld ist Mittel zum Zweck. Und zwar für einen Zweck, damit das, was verloren ist, gefunden werden kann. Darum geht es. Wenn du das Geld hast, dann hab die richtige Perspektive dafür. Investiere richtig, es geht darum und es hört nicht auf. Der Kontext ist noch nicht fertig. Dann, dieselben Pharisäer stehen da immer noch und er erzählt noch ein Gleichnis. Das Gleichnis von dem reichen Mann, keinen Namen und Lazarus, Name. Lazarus, im normalen Leben kein Name, er war nur irgendeiner, der an der Straße saß, arm war, nichts hatte. Und der reiche Mann, der einen riesigen Namen hatte, in der Bibel hat er keinen Namen mehr. Und am Ende sitzt er im Feuer in der Hölle. Eines der berühmtesten und schrecklichsten Geschichten, die man überhaupt lesen kann. Und er spricht zu Gott. Er sagt, kann ich nicht wenigstens jemanden schicken zu meiner Familie, um sie zu warnen vor den Konsequenzen ihres schlechten Umgangs mit ihrem Reichtum. Und Gott sagt, wenn sie nicht die Propheten gehört haben, werden sie nicht hören, was auch immer du ihnen schickst. Das ist der Kontext, in dem wir uns befinden. Das Geld, was Gott uns anvertraut, er möchte, dass wir verstehen, es soll einem höheren Zweck dienen. Nämlich den Dingen, die Gott wichtig sind. Und wenn wir anfangen, richtig zu investieren, wenn wir unser Geld richtig lenken, dann lenken wir es in die Dinge Gottes und wir bekommen die höchste Verzinsung. Damit sage ich nicht, ja, nicht alle sind einverstanden, aber preis dem Herrn einige. Gott möchte, dass wir uns Freunde machen. So krass wird es hier ausgedrückt. Und zwar die Freunde, die uns etwas verschaffen können, die Macht haben, nämlich Hütten, ewige Hütten im Himmel. Das ist, was hier steht. Geld ist ein Werkzeug. Wir können es und wir werden es niemals mitnehmen können. Du kannst dich zwar mit deinem Geld begraben lassen, aber ich versichere dir, es wird verrotten. Aber du kannst das Geld, was dir hier anvertraut ist, kannst du lenken. Du kannst es kontrollieren. Du kannst es in die richtigen Dinge hineinbringen. Und es wird nicht einfach zwei Kapitel konstruiert von Lukas, dem Evangelisten. Jesus, der selbst vor den Pharisäern spricht, über die Dringlichkeit dessen, was wir mit unserem Geld tun. Nämlich zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Das ist so wichtig. Wir können unsere Zukunft mit dem, was wir heute haben, beeinflussen. Wir können investieren in die Ewigkeit. Wir können das Geld Zweck zu unserem Zweck machen, zu unserem Warum machen. Wir können es anschauen und können Angst haben oder verbibbern und vor unserer Zukunft und sagen, wie wird es werden mit unserer Zukunft, mit unserer Rente und all diesen Dingen. Und das sind wichtige Fragen. Und übrigens, diese Geschichte gibt Antwort auf die Zukunft. Es ist die Hauptsorge von dem Verwalter. Was wird in Zukunft sein? Der macht sich Gedanken um seine Rente. Das ist ein total aktuelles Thema, oder? Weißt du, dass du zwischen 48% und 42% von deinem Nettogehalt bekommst, gedeckelt irgendwo, selbst wenn du viel verdienst? Ich will keine Angst machen. Ist zu spät, ne? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Aber hier ist der Punkt, wenn du darauf vertraust, hör auf, sondern fang an zu agieren als ein Mann und eine Frau Gottes, die das Evangelium Jesu Christi erfahren haben und die in dem Segen, dem verwandelten Fluch, der jetzt Segen ist, die Dornenkrone ist am Kreuz, wandeln darf und sehen darf, dass das, was sie sehen, auch aufgeht, dass das mehr wird, dass das Frucht bringt, dass das Haus, dass die Wohnung kein Traum bleiben muss, dass schuldenfrei sein nicht irgendetwas ist für andere Leute, sondern dass Gott dir das schenken kann, dass Gott dir die Beförderung geben kann, den Job geben kann, wo du mehr verdienst. Einige sind hier und sie haben keine Perspektive und sie sagen, wie soll ich da rauskommen? Meine Gehaltsgruppe wird es nie ermöglichen. Ich sage dir, vielleicht nicht deine Gehaltsgruppe, aber unser Herr Jesus Christus. Er kann und ihm ist es möglich, darüber hinaus einen Weg zu schaffen, wo keiner ist. Aber wir brauchen die richtige Perspektive. Wir sind Verwalter Nummer 1 und wir müssen wissen, Nummer 2, dass unser Geld uns dienen muss und einem höheren Zweck. Nämlich dem Zweck unseres Herrn. Und wenn es das tut, wird es verzinst werden. Und wenn es das tut, wird es uns segnen. Und wenn es das tut, werden wir uns Freunde machen. Und wenn es das tut, wird es noch viel mehr darüber hinaus für uns tun. Du musst nicht bleiben in der Schuldenfalle. Du musst nicht bleiben in der Ich-kann-nicht-Falle. Du musst nicht bleiben in der Falle. Wisst ihr, was ich, warum ich heute Pastor bin? Weil ich irgendwann gesagt habe, Geld hat nicht die Macht über mich und zu bestimmen, was meine Zukunft tut. Ich war schon 26 Jahre alt. Das ist ja heutzutage fast schon 16 in diesen Tagen. Aber egal. Ich war 26 Jahre alt und ich hab viel Geld verdient. Und das war ganz cool, ehrlich gesagt. Aber ich wusste, Gott will, dass ich Pastor werde. Nur ich hatte keine Ahnung, wie ich Pastor werden soll. Ohne arm zu werden. Meine größte Angst, Pastor zu werden, war arm zu werden. Ganz ehrlich, das war meine größte Angst. Und ich habe zu Gott darüber gesprochen und gesagt, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich muss da ganz offen zu dir sein, Herr. Das ist zu viel. Und dann hat Gott verschiedene Dinge in meinem Leben getan. Und ein Gedanke, den er mir geschickt hat, war ja, wann würdest du es denn tun? Ab welchem Betrag? Welchen Betrag muss ich denn geben, damit du es machst? Habe ich gesagt, 200.000. Ich komme mit 50 aus pro Jahr. Ich bin ein sparsamer Typ. Oh, Euro. Was war das für ein Kommentar, Kollege? Wir sind nicht ein Jahrgang. Okay, lassen wir das. Entschuldigung. Die Sache war, und in dem Moment, als ich das sage, sagt Gott zu mir, bin ich nicht derselbe Gott, ob du 200.000 hast oder nicht? ist es nicht völlig egal. Und ich dachte, ich vertraue dem Geld und nicht meinem Gott. Und das war ein Wendepunkt, in dem ich verstanden habe, ich muss umdenken. Ich habe es vielleicht gesagt, dass ich meinem Gott vertraue, aber vertraut habe ich Geld und den Möglichkeiten des Geldes und nicht den Möglichkeiten meines Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du an so einem Punkt stehst, ob du vielleicht von Dingen träumst und dir vielleicht irgendwie innerlich sagst, naja, ich bin ja Christ, ich habe wenigstens Jesus. Ob ich eine Wohnung habe oder nicht, egal. Ob ich ein Auto habe oder nicht, egal. Ob ich Schulden habe oder nicht, egal. Heute Morgen möchte ich dir sagen, Jesus Christus ist dafür gestorben, um den Fluch des Mammon, der Macht des Geldes, das ist die Macht des Geldes, die böse Macht des Geldes von deinem Leben zu nehmen und dich in den Segen zu setzen. Geld war nie gedacht als eine Macht, die uns zerstört, sondern als ein Mittel zum Zweck, mit dem wir Handel treiben können und mit dem Gott uns segnen kann. Und er legt keine Beschränkung auf Christen und sagt, die müssen irgendeinen Betrag, den wir uns alle irgendwie ausdenken und sagen, hier, so viel sollte ein Christ wert sein, haben, nicht haben, was auch immer. Sondern ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich. Unendlich. Und er hat Segen für dich. Und er möchte, dass sich deine Situation wendet. Aus dem Mangel in den Überfluss. Nur jemand, der Überfluss hat, kann wirklich geben. Jemand, der arm ist, wie kann ein Armer geben? Aber ein Reicher, er kann geben. Jemand, der Überfluss hat, er kann jemand anderem abgeben von dem, was er hat. Willst du jemand sein, der gibt? Ich würde es lieben, jemand zu sein, der gibt. Und nicht nur, der jemand nimmt. Gott hat Segen für dich. Gott hat Überfluss für dich. Investiere dein Geld richtig. Verstehe, da ist eine Prüfung. Gott möchte, dass du dich connectest mit ihm, mit seinem Evangelium. Gott möchte, dass du deine Finanzen connectest mit seinen Zielen, mit seinen Wünschen, mit dem, was er vorhat. Gott möchte nicht, dass das Geld über dir reagiert, sondern Gott möchte, dass du über das Geld regierst. Warum ist nicht heute ein Tag, an dem sich diese Dinge ändern können? Warum ist nicht heute der Tag, an dem du sagst, die Lüge bricht auf? Ich habe lang genug den Möglichkeiten meines Kontos gedient. Ich fange an, dem Herrn zu dienen. Ja, momentan habe ich wenig Geld und manche von uns haben vielleicht so wenig Geld, dass sie noch nicht mal wirklich Geld haben, weil es gehört eigentlich alles der Bank. Aber du hast etwas in deiner Hand. Und die Frage ist, was machst du mit dem, was du in deiner Hand hast? Bringst du es Gott? Oder beschützt du und versuchst du das selbst, den Mangel zu verwalten und damit irgendwie zu überleben? Oder glaubst du, dass da ein Gott ist, der Kraft hat, der überwunden hat, der kann? Dass es nicht nur um das Geld ist, das bisschen geht, was du gerade siehst, sondern dass da auch Geld ist, was du noch nicht siehst. Das ist Glauben, was aber für dich schon bereitsteht. Und wenn du das, was du siehst, richtig behandelst, dann kann Gott das freisetzen, was du noch nicht siehst, damit du es eines Tages siehst und erlebst, was Gott in deinem Leben tun kann. Und du wahrhaftig frei wirst. Ich sehe, viele sind hier, denken, wegen abkämpfen innerlich. Warum kommen wir nicht einfach zu Gott in diesem Augenblick? Mit all den Gedanken. Und sagen, hier bin ich. Ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Sag du mir, was soll ich tun? Sag du mir, was soll ich machen? Ich will nicht weiter so leben in dieser gesetzlichen, Idee, ich muss geben und ich muss das tun, sondern ich will verstehen, Gott liebt mich. Und wenn er mich bittet zu geben, dann tut er das nicht, weil er zu wenig hat, sondern er tut es, um mein Herz zu prüfen und es näher an sich zu ziehen. Nicht, um mir zu zeigen, wie blöd ich bin, sondern um Vertrauen zu bauen, was noch nicht da ist. Dich auf ein neues Level zu bringen, in deine Beziehung mit ihm. Warum ist nicht heute Morgen ein Morgen, an dem Gott das Land, die Wüste deines Mangels überflutet mit seiner Gnade und es wieder verwandelt in das, was er sich eigentlich gedacht hat, in eine fruchtbare Ebene, in ein fruchtbares Land, in dem du erlebst, wie Gottes Segen auch in deinen Finanzen. Ich weiß, manche sind überfordert, die wissen nicht, wie es sich anfühlt, 1.000 Euro auf dem Konto zu haben oder 10.000 oder irgendwie so, geschweige denn 100.000. Von was redest du, Tore? Ich rede von dem Segen Gottes. Ich rede davon, dass wir einen Gott haben, der keine Angst hat vor diesen Summen und der keine Angst hat, dir etwas zu geben, sondern der unser Herz erobern will und füllen will mit seinem Segen. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein. Wir haben die Worte gehört. Wir haben dein Wort vernommen. Meine Frage ist, wie wird deine Antwort sein heute Morgen? Was wirst du zu Gott sagen? Wirst du sagen, hier ist mein Herz. Hier sind meine Finanzen. Ich habe sie immer selbst verwaltet, habe sie immer selbst beschützt. Aber heute habe ich verstanden, es ist dein Geld und ich darf sie verwalten in deinem Namen und mit deinem Segen. Und Jesus, hier sind wir. In diesem Augenblick. Und so banal, wie sich das anhört, aber wir vertrauen dir in diesem Augenblick. Wir nehmen dich beim Wort. Beim Wort. Bei deinem Wort. Bei deiner Zusage, bei deiner Verheißung, bei dem, was du sagst in diesem Augenblick zu mir. Und wir sagen, ja, wir sind Verwalter. Du bist der Eigentümer. Wir vertrauen dir. Wir sagen, ja, ab heute wollen wir dieses Thema nicht ausklammern, sondern wir wollen es einladen in unser Leben. Durch deine Perspektive, mit deinen Augen da drauf zu schauen und einen Durchbruch zu erleben, wie niemals zuvor. Durchbruch, wie niemals zuvor. Ich danke dir für das, was du beginnst zu tun.